egal was wir tun, wir werden diskriminieren. So, die Frage ist nur, wen und warum und wie bewusst sind wir uns dessen? Weil in der großen Komplexität des Themas Vielfalt wird immer irgendetwas hinüberfallen. Und da ist es mir halt wichtig, dass wir diese Schwächen erkennen und dann bewusst benennen und sagen, hey, da sind wir gerade nicht so gut, aber wir haben begrenzte Ressourcen. Wir werden da auch erstmal nicht besser werden, aber wir haben das auf dem Schirm, sodass wir wenigstens ehrlich damit sind.
Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps mit Andische Ibrahimdejad und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR, Hate Racism. Wir setzen uns ein für diskriminierungsfreie Personalarbeit und sprechen hier über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Unterstützt werden wir dabei von DaVinci, dem Partner für richtig starke Talentgewinnung. Stellt euch eine Welt vor, in der Unternehmen die passenden Talente gar nicht mehr suchen müssen. Stattdessen finden mit DaVinci unmittelbar die Menschen auf Augenhöhe zusammen, die Lust haben, mit guten Ideen die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen. Automatisiert, wo es sinnvoll ist, persönlich, wo es zählt. Für die Human Moments That Matter. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit ermöglicht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Ich habe heute einen besonderen Gast dabei, der Christoph Hassler. Bevor es zur offiziellen Vorstellung geht, diejenigen, die schon seit langem dabei sind, ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein super Gespräch freuen. Da werden definitiv einige Aha-Momente sein, bin ich mir ganz sicher. Diejenigen, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Bei unserem Podcast dreht sich alles um das Thema Diversity, Equity, Inclusion, Belonging, die Arbeitswelt und eigentlich alles so, was das Herz begehrt. Der Christoph ist seit den frühen 2000ern im Bereich digitaler Produkte tätig und stellt dabei den Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Seine Schwerpunktthemen umfassen die Dekolonisierung von Technologien sowie die Risiken und Chancen, die die Digitalisierung für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen birgt. Er arbeitet als freiberuflicher Designer und Berater im Bereich Diversity, Equity und Inclusion sowie als Dozent für Designethik. Herzlich willkommen, Christoph.
Vielen lieben Dank. Also freue mich mega, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Ich hoffe, ich habe alles richtig vorgestellt. Wenn nicht, dann wäre jetzt deine Chance, was zu ergänzen, wenn du das möchtest.
Nö, das stimmt schon alles. Das war schon alles sehr korrekt. Vielen Dank.
Super. Christoph, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, dich mit digitalen Produkten und gleichzeitig aber mit Diversity, Equity und Inclusion zu beschäftigen?
Naja, da gibt es so zwei Pfade hin. Also ich bin jetzt schon in der IT-Industrie eine ganze Weile unterwegs, so fast 20 Jahre. Die ersten 10 Jahre waren einfach nur Arbeiten. Ich habe in verschiedenen Startups gearbeitet. Da war die ganze Geschichte noch nicht wirklich verknüpft mit dem, was ich getan habe. Also wenn ich sage ganze Geschichte, meine ich halt Diversity, Equity, Inclusion, Inclusive Design, so diese Querschnittsverbindung aus unterschiedlichsten Themen. Aber ich war schon immer Aktivist. Also seit ich 15, 16 war, habe ich auf Demos gestanden. Doch ist das nie wirklich zusammengekommen. Es gab halt Arbeit. Und es gab Privatleben, es gab Plattformen und Webseiten bauen bei Tag, Demos bei Nacht quasi. Bis ich dann zu einer IT-Beratung gegangen bin, namens ThoughtWorks, bei der soziale Verantwortung sehr hoch angesetzt war. Und dort habe ich dann für die letzten 4 Jahre, die ich für diese Firma gearbeitet habe, im Bereich Social Impact in der Führungsposition gearbeitet und so ein Überschneidungsthema war halt auch immer Diversity, Equity and Inclusion. Während wir so von der Personalseite halt ein formale Head of DEI hatten, war meine Rolle mehr so, wie können wir tatsächlich auch die politischen Themen anpacken? Also DEI von Personalseite ist ja dann oft sehr zahlengetrieben, Daten, wer steigt wie auf und so weiter und so fort. Meine Seite war dann zu sagen, habt ihr schon mal von Feminismus gehört? Lass uns mal über Rassismus, also so diese Themen ansprechen, die man dann gerne auch ausklammert am Arbeitsplatz. So manchmal macht man dann halt DEI und dann geht es halt vor allen Dingen um Vielfalt, Teilhabe. Niemand möchte so wirklich die Worte aussprechen, weil dann geht es dann so ein Stückchen zu weit, dann ist das schon so ein bisschen aktivistisch. Und mein formeller Job war es halt, aktivistisch zu sein, aktivistisch zu wirken mit diesen Themen in der Firma.
Das heißt also, es gab da einen Diversity-Bereich im Unternehmen, die haben das aber, sag ich mal, mit sehr dicken Samthandschuhen angefasst. Und war das denn gewünscht, dass du da auch so, sag ich mal, Kritik äußerst oder, ja, wie du auch gerade gesagt hast, die unangenehmen Gespräche auch sehr klar auf den Tisch legst? Oder wie kam das rüber?
Nee, das war schon alles sehr gewollt. Also tatsächlich in der Historie gab es Social Impact vorher. Das war damals vom Gründer getrieben und die Firma ist damals generell schon in den 90er Jahren gegründet worden, mit Frauen in IT selbstverständlich integriert. Wegen dieser Historie war das Verständnis, wir brauchen jetzt extra DEI, lange halt einfach nicht da. Das heißt, als ich angefangen habe, in diese Rolle einzusteigen, war DEI noch ein Teil von Social Impact. Bis dann so dieses Gespräch rund um DEI immer größer wurde, das tatsächlich ein Begriff wurde. Es ist jetzt im Vergleich noch gar nicht so lange ein Begriff, würde ich sagen. Im Vergleich, dann meine ich so 10 Jahre oder so. Jedenfalls hier in Deutschland, so wie ich es erlebt habe. Und da kam dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mit den anderen Sachen, die im Social Impact Bereich noch eingegliedert sind, ist das zu viel. So, wir brauchen eine eigene Rolle dafür, die sich damit dann beschäftigen kann. Und so wurde dann so eine Co-Lead-Rolle dann geschaffen. Und so ist es dann erwachsen, dass es dann tatsächlich so einen eigenen Strang gab für DEI, während ich halt noch einen Fuß immer drin behalten habe, aber mit dem anderen dann auch die ganzen anderen Social Impact-Projekte vorantreiben konnte.
Und wenn du jetzt einfach mal direkt vergleichst zwischen damals, ne, als du ja in dieser Position kamst und jetzt, sag ich mal jetzt, wenn du als freiberuflicher Berater auch genau in diesem Bereich unterwegs bist, hat sich da was geändert? Also würdest du sagen, die Menschen haben ein besseres Verständnis dafür? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Unternehmen spreche, dass es immer noch ein komplett neues Thema ist, ne? Weil du hast recht, also das ist ja schon seit 10 Jahren eigentlich fast, würde ich auch sagen, in Deutschland schon ein Thema. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich spreche mit Unternehmen und es ist so komplett neu für die, so als wäre das so letzten Monat irgendwie mal so ein Trend geworden. Wie sind so deine Erfahrungen?
Ja, das ist das klassische Deutschland-Problem. So Digitalisierung, Internet, Neuland immer noch. In meinem Designbereich viele Praktiken, die seit 30 Jahren irgendwie Standard sind, sind immer noch irgendwie innovativ in Deutschland. Genauso ist es halt mit DEI. Außerhalb von so Innovationsbereichen, also da ich aus dem IT komme, arbeite ich auch oft in Tech-IT, was halt sehr amerikanisch beeinflusst ist. Da ist das selbstverständlicher, was jetzt natürlich auch Probleme mit sich bringt, weil DEI durch die amerikanischen Firmen in Deutschland reingekommen ist. Das war dann immer ein US-Mandat, das in Deutschland halt genauso ausgeführt wurde. Jetzt wird das in der USA zurückgerollt. Das heißt, die entsprechenden Brückenköpfe hier in Deutschland rollen es ebenfalls zurück. Während die Mehrheit Deutschlands, wenn wir jetzt von Firmen und so weiter reden, davon noch nie etwas gehört hat. Deutschland ist das Land der Frauenförderung und Barrierefreiheit. Und selbst da gibt es halt sehr viele Probleme und sehr viele Sachen aufzuholen. So DEI als Komplexität wird da selten wahrgenommen.
Bleiben wir mal bei dem Begriff, was du gerade gesagt hast, DEI als Komplexität. Es ist komplex. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es so gar nicht gesehen wird, ne? Man hat ja so die Vielfaltsdimensionen und dann pickt man sich so eins raus oder zwei, wenn man halt besonders Kapas hat und dann versucht man da irgendwas zu machen. Thema Intersektionalität kommt ja jetzt auch immer mehr im Vordergrund, aber inwiefern das umgesetzt wird, ist es natürlich auch kritisch. Wie würdest du sagen, wie kann man denn dieses komplexe Thema aber trotzdem greifbar machen für Unternehmen? Vor allem, wenn wir von Unternehmen in Deutschland sprechen, die grundsätzlich gar keine Berührungspunkte damit haben und vermutlich auch Berührungsängste haben. Wie können wir diese Komplexität einfacher oder greifbarer machen? Was glaubst du?
Das ist eine gute Frage. Und ich denke, es ist auch wichtig, dann nochmal die Wörter Komplexität und kompliziert nochmal anzunehmen. Und weil zum Beispiel Barrierefreiheit etwas, wo Deutschland ebenfalls hart am Struggeln ist, würde ich sagen, ist in beiden Bereichen ein kompliziertes Problem. Das heißt, es gibt Gesetze, es gibt DIN-Normen, es gibt feste Regelungen für die unterschiedlichsten Bereiche, ob das jetzt nun im Web ist oder wenn es um Gebäude geht, wie sieht ein barrierefreies Gebäude aus? Da ist sehr viel da, aber das umzusetzen, daran scheitert es oft. Während Intersektionalität, da geht es ja um den Menschen als Ganzen. Und der Mensch als Ganze besteht ja aus unterschiedlichsten Identitäten, die intersektionell zusammenwirken, wo man dann halt Mehrfachdiskriminierungen hat. Das Wort Intersektionalität stammt ja ursprünglich aus dem Black Feminism-Bereich, wo es um schwarze Frauen sehr explizit ging, wo es hieß ja, schwarze Frauen sind halt als Frauen und als schwarze Menschen diskriminiert in einer Art und Weise, die etwas komplett Neues schafft. Aber dann gibt es auch das Spannungsfeld zwischen den Identitäten, die wir haben, die privilegiert sind und denen, die diskriminiert sind. Ich als Mann zum Beispiel mit dunkler Haut habe halt so diesen Widerspruch in mir und ich bin nur eine Person und das sind nur zwei meiner Identitäten. Wenn man das dann unter dem großen Begriff Vielfalt in ein Unternehmen trägt, das aufzubrechen, glaube ich, ist der erste Schritt. Reinzuhorchen, wer sind wir denn? Weil wir sind immer viele. Also wir als Einzelpersonen, als Individuen haben halt viele Identitäten in uns. Und ich glaube, darüber zu reflektieren, aus welchen Teilen wir zusammengeformt sind, ist so ein erster Schritt. Und von dort aus kann man dann schauen, was man mit dieser neuen Erkenntnis dann anfängt.
Dieses grundsätzliche Problem, dass man das immer versucht, in bestimmten Schubladen zu packen. In deinem Fall wirst du vermutlich entweder in der Schublade gepackt, typisch Mann, oder du wirst halt in der Schublade gepackt, nicht weiß gelesene Person. So, aber dass wir einfach mehrere Dimensionen haben als eine Person. Und deshalb gibt es ja auch zum Beispiel auch diese ganzen Begrifflichkeiten wie mehrfach marginalisiert. Das ist halt auch super schwer zu begreifen, wenn man das dem gar nicht bewusst ist. Ich habe zum Beispiel persönlich, wenn ich in irgendeinem Raum bin, weiß ich nicht, okay, wurde ich jetzt gerade diskriminiert, weil ich eine Frau bin? Wurde ich gerade diskriminiert, weil ich eine Migrantin bin? Also so, auch das muss man ja verstehen und merken, eine Person besteht als mehrere Dimensionen. Aber bleiben wir mal beim Thema Migrationsgeschichte jetzt, weil das ist ja auch in Deutschland irgendwie witzigerweise, wenn es um die Politik geht, wenn es bei den Wahlen geht, ist Migration so direkt das allererste Thema. Aber wenn es dann darum geht von Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, welche Dimension nehmen wir uns als erstes, hat man dann ja, wie du gesagt hast, Frauen, Menschen mit Behinderung oder sexuelle Orientierung, also dass man da irgendwie Prioritäten setzt, aber keiner auch versteht, wie hat man sich jetzt für diese Reihenfolge entschieden? Wir hatten einmal in einem Gespräch darüber gesprochen, ne, dass du dich als postmigrantisch bezeichnest. Ich bin zum Beispiel eine Migrantin, weil ich selber, ich war 9, als meine Familie nach Deutschland gezogen ist. Und jetzt versuch das mal einer Person zu erklären, die alle Menschen in einem Topf wirft. Entweder du bist deutsch oder du bist ein Ausländer. Ich benutze diesen Begriff jetzt, obwohl ich ihn eigentlich nicht benutze und auch immer versuche, die Leute zu korrigieren, wenn sie das tun. Aber leider ist es so, man muss es halt auch erwähnen, man wird halt in diesen zwei Schubladen gepackt oder in diesen Töpfen gepackt. Aber das ist halt super komplex. Das ganze Thema Migration ist halt auch kein Monolith. Wie siehst du das? Was sind so deine auch vielleicht persönliche Erfahrungen dabei?
Ja, einfach mal zu erklären. Ich bin Sohn eines weißen Vaters, der deutsch ist, und einer schwarzen Mutter, die aus der Karibik nach Deutschland kam, und ich bin in Deutschland geboren. Identitär würde ich mich als Afrodeutsch bezeichnen, in erster Linie, in zweiter Linie als schwarz, und in gewissen Kontexten ist es relevant, dann als Light Skin schwarz. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und ja, wie du sagtest, ich identifiziere mich da eher als postmigrantisch, weil ich habe halt festgestellt, wenn es um den Migrationshintergrund geht, ist das meistens so eine Herkunftsmatte. So, das ist so eine, aha, wer kam von wo, wie lang? Und dann kann man das so sehr unangenehm herleiten, finde ich, weil das für mich halt immer so eine biologistische, so eine rassistische Konnotation hat. die dann so den Ahnenstammbaum runtergeht, wo kommst du denn wirklich her? Und in meinem Fall sage ich postmigrantisch, weil ich habe festgestellt, wenn ich mit Leuten mit Migrationshintergrund gesprochen habe, deren Lebensrealitäten sind halt anders als meine. So, da höre ich von, meine Eltern können kein Deutsch sprechen. Meine Eltern sind hierher gekommen, haben versucht, ein besseres Leben zu finden. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Also wir haben so Elemente von Klasse zum Beispiel. Da kommt viel Arbeiterklasse oder Leute mussten fliehen, haben deswegen wenig, also Fluchthintergrund. Oder in dem Land, aus dem sie kamen, haben sie zwar hohe Abschlüsse, die werden aber in Deutschland nicht anerkannt. Und deswegen findet man da oft so eine Klassenkomponente von wegen, ja, und dann mussten wir irgendwie strugglen, weil mein Vater war Taxifahrer und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache, wo ich sage, das ist halt nicht mein Hintergrund. Mein Vater war Mittelklasse, Gymnasiallehrer. Ich bin wie jedes andere deutsche Kind davon unberührt aufgewachsen. Und dann die kulturelle Sache. So, bei mir wurde halt immer Deutsch gesprochen. Also ich bin mit keiner Fremdsprache aufgewachsen, keinen Traditionen, keiner speziellen Community. Ich musste in die Kirche gehen, also auch keine Religionsgemeinschaft, die irgendwie anders ist als die deutsche Norm. Und über das Klasse und Kulturelle findet man unter Migrationshintergrund, selbst wenn wir von türkischstämmigen Leuten sprechen, die seit in der vierten Generation hier sind, finde ich ähnliche Geschichten wieder, die sich halt nicht mit meiner decken. So, ich bin halt deutsch und ich möchte mal explizit feststellen, dass das halt nicht ein, ich bin halt besser, weil das ist nämlich ein Problem, dass Deutsch oft automatisch in diesen Kontexten als das Bessere dargestellt wird. Und dass man sich denn integrieren muss, welchen Deutschkurs hast du belegt, bist du schon irgendwie integriert, hast du schon den Pass? So möchte ich das überhaupt gar nicht anklingen lassen, sondern es ist einfach nur eine Tatsache, wo ich sage, ja, ich kann die Kultur meiner Mutter halt nicht claimen, weil ich bin nicht wirklich mit dieser Kultur aufgewachsen. Meine Mutter hat Birnenbohnen und Speck gekocht. So, also sie hat sich das Rezeptbuch meiner Oma genommen, so ein altes, zerflattertes Ding aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und hat diese Rezepte gelernt, um halt meinem Vater die Küche zu bereiten, die er gewohnt ist. Das ist, wie ich aufgewachsen bin und kann jetzt nicht sagen, so ja, ich fühle irgendwie voll meine karibische Herkunft, weil ich habe sie nie gelebt und ich habe es in meiner Jugend versucht zu fühlen, aber dann festgestellt, ich bin doch anders sozialisiert.
Ja, ich finde es spannend, was du sagst, auch mit dem, ich will damit nicht sagen, ich wäre besser, weil letzten Endes ist das aber so ein bisschen, was die Gesellschaft uns auch mitgibt, oder? Ich habe oft den Eindruck, Menschen werden in mehreren Klassen gepackt. So, wenn du Deutsch sprichst, wenn deine Eltern Deutsch sprechen, vielleicht ein Elternteil sogar auch über mehrere Generationen auch in Deutschland geboren sind, dann bist du nochmal eine andere Klasse, als wenn du jetzt, sag ich mal, ich bin selber Migrantin hergekommen, dann gibt es zum Beispiel, ich bin Muslimin, aber man würde es mir erstmal nicht ansehen, so, dann gibt es Muslimas, die einen Hijab tragen, den würde man es dann anziehen, so, das heißt, man packt die Leute so in unterschiedlichen Klassen, leider, und dementsprechend sind wir auch dann alle unterschiedlich integriert, laut der Gesellschaft. Das heißt also, eine Hijabi, in meinem Beispiel, ist in Augen der Mehrheitsgesellschaft weniger integriert als ich, einfach nur, weil ich meine Haare zeige. Wenn man aber sich wirklich mit der Person unterhält, ich kenne so viele Hijabis, die einfach so viel mehr leisten, so viel krasser und Intelligenz einfach zeigen und das wird denen leider abgeschrieben, einfach nur, weil du ein Stück Tuch trägst, so. Und in deinem Fall, wie du gesagt hast, ne, wenn da jemand ist, der eine komplett andere einen Hintergrund hatte, eine komplett andere Erfahrung gemacht hat, sich aber gut integriert hat und jetzt richtig gut Deutsch spricht, ich kenne das auch ganz oft im Unternehmen, dass man zu mir dann immer gesagt hat, ja, aber bei dir ist es was anderes. Du bist ja nicht so wie diese Migranten. So, ja, aber ich bin eine Migrantin. Ich bin selber, ich war 9 und wir sind auch Deutschland. Ja, nee, bei dir ist ja was anderes. So, und ich habe gemerkt, früher, als ich noch studiert habe, Studentin war, und jemand das gesagt hat, habe ich mich voll gefreut. Für mich war das so voll so eine Wertschätzung. Boah, ich gehöre jetzt dazu. Wenn ich telefoniere, dann hört man mir das gar nicht an, dass ich nicht hier geboren wurde. Irgendwann habe ich dann realisiert, das ist kein Lob. Also mir zu sagen, du bist ja nicht so wie die, das ist alles andere als ein Lob. Also da muss man ja dann wieder nochmal sagen, was meinst du denn mit die? Wer sind denn die? So. Und wir haben uns ja im Vorfeld auch über diese Folge unterhalten und dann hast du auch genau das gesagt, ne? Das heißt, in Deutschland gibt es entweder wir, so die Mehrheitsgesellschaft, die deutsche integrierte Gesellschaft, und dann gibt es die. Und das zeigt ja auch wieder, dass diese Komplexität total vergessen wird, dass man einfach nicht die Menschen in zwei Gruppen teilen kann. Aber was würdest du sagen, was kann man denn im unternehmerischen Kontext machen? Weil im Unternehmen macht man es leider auch genauso. Ne? Wenn es um das Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging geht, dann gibt's ja auch immer so wir, die nicht betroffen sind und vielleicht die 10% meines Unternehmens, wenn ich Glück habe, sind es 10%, die halt irgendwie betroffen sind von irgendeiner Art von Rassismus und Diskriminierung. Was es ist, weiß ich nicht so genau. So, das ist so die Ausgangssituation für viele HR-LerInnen, Personen, die in Diversity-Bereich arbeiten. Wenn das jetzt meine Ausgangssituation ist, was mache ich denn? Weil es ist auch oft die Frage, die ich bekomme, was mache ich denn, damit ich es jedem recht machen kann? Und die Frage würde ich dir jetzt mal genauso stellen wollen.
Ja, jedem recht machen geht sowieso überhaupt nicht. Also ich sage da halt immer, egal was wir tun, wir werden diskriminieren. So, die Frage ist nur, wen und warum und wie bewusst sind wir uns dessen? Weil in der großen Komplexität des Themas Vielfalt wird immer irgendetwas hinüberfallen. Und da ist es mir halt wichtig, dass wir diese Schwächen erkennen und dann bewusst benennen und sagen, hey, da sind wir gerade nicht so gut, aber wir haben begrenzte Ressourcen. Wir werden da auch erstmal nicht besser werden, aber wir haben das auf dem Schirm, sodass wir wenigstens ehrlich damit sind, dass wir nicht allen Leuten alles recht machen können, immer. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn es um diese Themen geht, da setzt man ja gerne auf ERGs, wo halt betroffene Gruppen sich dann selbst organisieren. Ne? Wenn du eine richtig große Firma hast, die vor allen Dingen auch noch international ist, in unserem Bereich gibt es dann oft eine Black Group und eine People of Color Group. In den kleineren ist es dann zusammengelegt, dann haben wir so eine BIPOC-Group. Damit übernehmen wir halt auch sehr amerikanische Konzepte. Dieses BIPOC-Ding kommt ja aus Amerika. Und in Deutschland machen viele Leute es halt auch so, dass sie das I tatsächlich auch noch mitnehmen, also welches ja für Indigenous steht. Wo ich dann sage, ja, aber es gibt in Deutschland keine Indigenous People. Sollte ein Native American nach Deutschland kommen, fällt diese Person unter POC. Die ist jetzt nicht Indigenous, weil sie in der USA Indigenous ist, weil in Deutschland haben wir das nicht. Und diese künstliche Zusammenklumpung von allen Leuten, die nicht weiß sind, macht es dann natürlich auch schwer, sich dann zu organisieren in so einer ERG. Ich meine, in vielen gelingt das und all power to them, aber das ist eine Problematik, der man sich halt bewusst sein muss. In UK zum Beispiel, wo man statt BIPOC BAME benutzt hat, also Black, Asian and Minority Ethnic, haben die jetzt mittlerweile aufgehört, das zu machen, weil sie halt gesagt haben, das passt halt alles nicht. Also wir haben Leute aus Trinidad und Barbados, wir haben Leute aus Pakistan und Indien seit Jahrhunderten bei uns und diese Leute haben komplett unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Bedürfnisse und können die auch entsprechend durchsetzen und kenntlich machen. Und das ist halt das, was in Deutschland ein bisschen fehlt, weil wir haben eine überwiegende weiße Mehrheitsgesellschaft. Wir sind ohne Scherz eine Minderheit. Wir sind eine so kleine Minderheit, dass es schwerfällt, auf eigener Identität zu stehen gegenüber der weißen Mehrheitsgesellschaft. So, dass man, wenn du in einer Firma bist und du hast halt 5 brown people, werden die wahrscheinlich 5 unterschiedliche Hintergründe haben. Und dann kommt man dann zu dieser Zusammenklumpung und muss halt gucken, wie man das Beste draus macht. Da entstehen dann halt auch diese Spannungsfelder, weil wir eben 5 unterschiedliche Leute sind, die einzig und allein meist nur haben, dass wir von Rassismus betroffen sind. Aber that's it. Und Ja, das macht es oft sehr schwer.
Wie würdest du sagen, sag ich mal, ich bin jetzt HRlerin in genau so einem Unternehmen, die sagt, okay, wir müssen was machen, aber ich weiß nicht so genau was, aber so eine ERG ist doch mal gut. Das ist doch so der erste gute Schritt. Das können wir ja mal machen. Und dann guckt man sich so die Belegschaft an. Leider in vielen Unternehmen weißt du erstmal gar nicht, wie sieht meine Belegschaft eigentlich aus im Bereich, also wenn es im Kontext Diversity, Equity, Inclusion geht. Und dann hast du vielleicht die 5 Personen, die nicht weiß gelesen werden, aber so richtig hast du dich ja auch nie mit denen unterhalten. Ich weiß selber aus meinen Erfahrungen im HR-Bereich, das Erste, was du machst, du gehst in deinem HRIS-System, guckst dir Geburtsort an. Ne? Weil du willst ja erstmal so ganz subtil das Thema ansprechen. Und dann guckst du, okay, wen habe ich denn, den ich vielleicht mal fragen könnte, ob der mitmachen kann. So. Und dann steht da Geburtsort bei allen Deutsch. Und dann denkst du dir, okay, was mache ich denn jetzt? Die sieht nicht weiß aus, da steht Geburtsort Deutsch. Jetzt ist man so in so einer Zwickmühle. Das sind halt tatsächlich die Cases, die wir haben. Also seien wir mal ehrlich, es gibt halt viele, die einfach null Berührungspunkte mit dem Bereich haben. Und genau das sind halt die Gespräche, die ich dann auch mit der HRlerInnen führe. Dann sagt, ja, ich will die Person ja gerne ansprechen und fragen, ob die Person Bock hat. Aber auf der anderen Seite kann ich ja auch nicht übergriffig sein. Und dann wiederum, nur weil eine Person irgendwie keinen deutschen Namen hat, nicht Deutsch gelesen wird, heißt es ja nicht, dass die Person jetzt irgendwie voll Bock hat, der Botschafter oder die Botschafterin des Unternehmens für dieses Thema zu werden, weil wie du gesagt hast, gibt es ja auch unterschiedliche Realitäten und vielleicht sieht die Person dieses ganze Thematik gar nicht bei sich im Leben und will gar nicht repräsentieren. Wie kann man denn da als HRlerin mit so einer Situation trotzdem da versuchen, das Thema ERG anzusprechen und die richtigen Leute ans Board zu holen, die zum A Bock haben und B auch wirklich ja was bewegen können zusammen?
Ja, da würde ich kurz meine Designermütze aufsetzen und fragen, was ist eigentlich das Problem, das wir lösen wollen? Wenn wir keine People of Color haben, die sagen, ey, irgendetwas stimmt hier nicht, wir sollten uns organisieren, wir sollten irgendwas machen, ich habe hier Probleme, ich habe Rassismuserfahrung. Wenn das Thema da nicht herkommt, wo kommt es dann her? In welchem Meeting wurde von weißen Menschen beschlossen, dass wir jetzt eine BIPOC-ERG brauchen? Und jetzt sind wir dabei, sie zu konstruieren, ohne jemals mit betroffenen Menschen gesprochen zu haben. Sobald du in diesem Bereich bist, würde ich mir sofort die Frage stellen, was mache ich hier eigentlich? Du solltest zumindest eine Person of Color an Bord haben, zumindest irgendwie ein In haben, irgendwie ein Problem identifiziert haben, dass du irgendwie ansprechen kannst. Weil ansonsten ist das halt Box-Ticking-Exercise. Und dann hast du 5 brown people, die sagen, ich habe hier zu arbeiten, was wollt ihr eigentlich von mir? Mir geht's gut. Ich habe keine Zeit und keine Lust, mich zu engagieren. Und dann ist das Ding tot, bevor es überhaupt auf die Welt gekommen ist. Ne?
Aber wäre das nicht auch schon Teil des Problems, wenn ich, sage ich mal, als HR-Bereich mir das auf die Fahne gesetzt habe, ich möchte, dass unser Unternehmen mehr Diversität, mehr Inklusion, mehr Equity lebt. Und dann schaue ich mir die Belegschaft an und ich sehe das nicht. So, würdest du sagen, wäre es denn trotzdem ein guter Ansatz zu sagen, okay, wir haben hier keine People of Color, wir haben hier keine Black People of Color, aber ich möchte, dass wir das haben, weil ich möchte, dass unser Unternehmen auch die Gesellschaft widerspiegelt.
2 Gedanken, die ich dazu habe. Der erste Gedanke ist, wir sollten hoffentlich immer besser sein als die Gesellschaft, weil wenn wir da in die Nummern gucken, der Afro-Zensus hat mal geguckt, wie viele schwarze Menschen haben wir in Deutschland und sind da auf 1% gekommen. Das heißt, in einer Firma von 200 Leuten wären das dann 2 schwarze Menschen. Die Arbeitsbereiche, in denen ich oft unterwegs war, waren in der Lage, oftmals mehr als 2 schwarze Menschen zu produzieren. Deswegen sollten wir uns da nicht bremsen lassen und sagen, wir sind ein 100-Leute-Unternehmen, wir haben Christoph eingestellt, dann. Das andere ist, ich glaube, da würde ich eher über Recruitment sprechen. Weil wenn wir irgendwie 5 brown people da haben, die sagen, nee, alles tutti, wir sind zwar ein bisschen weniger, aber geht schon, dann würde ich sagen, liegt das Problem nicht in der Selbstorganisation und Repräsentation, sondern es sind halt zu wenige da. Und dann müssen wir über Sourcing und Recruiting sprechen, also einen ganz anderen Bereich ansprechen, bis wir eine kritische Masse haben, die dann schon das Gefühl hat, dass sie sich organisieren möchte. Weil je mehr Leute of Color denn in einer Firma sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Reibungsfläche halt größer wird. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da doch jemand mal ist, der sagt, nee, das war mir zu rassistisch, nee, das gefällt mir so nicht. Und wenn wir die kritische Masse erreicht haben, dann können wir darüber sprechen, was wir für diese Leute tun können. Weil sonst kommen wir wieder in dieses Problem so ein bisschen paternalistisch. Ja, diese armen braunen Leute, wir müssen ja irgendwas für die machen. Und wie angesprochen, wir sind kein Monolith. Das heißt, wenn da 5 Leute sind, dann hast du 5 unterschiedliche Meinungen, potenziell 5 unterschiedliche Hintergründe. Das ist etwas, was es zu respektieren gilt, weil wir dann sonst halt auch oft in Schwierigkeiten kommen, wenn es in die Umsetzungsphase geht. Und da Leute sagen, ja, aber ich identifiziere mich gar nicht mit dem Label, das ihr mir geben wollt. Weil je nachdem, was die Herkunft ist, was die Sozialisierung einer Person ist, ist ja auch die Einstellung zu der Art und Weise, wie in Deutschland der Außenseiter definiert wird, komplett anders.
Und dann kommen wir wiederum zum Thema Intersektionalität. Das heißt also, habe ich da jetzt eine Frau in meinem Tech-Team sitzen, die ist aber auch Woman of Color, kommt aus, nehmen wir jetzt einmal mal ein Beispiel, aus Indien und ich freue mich voll, ich habe da jetzt endlich jemanden eingestellt, so, aber vielleicht identifiziert sie sich viel mehr mit den Thematiken, gar nicht irgendwie eine Woman of Color zu sein in Deutschland, sondern sie beschäftigt sich mehr mit den Thematiken, eine Frau zu sein im Tech. Und diese Entscheidung können wir auch den Leuten nicht wegnehmen, nur weil ich sage, okay, aber auf meinen OKRs steht, ich muss mich jetzt erstmal um People of Color kümmern. Deshalb bist du jetzt die einzige Person of Color in diesem Tech-Team. Und dass du als Frau ein Problem hast, das können wir vielleicht im nächsten Quartal abdecken. So, ne? Also wir nehmen ja auch die Leuten irgendwie diese Identitätsentscheidung weg, finde ich, weil wir sagen, hey, du bist jetzt der Repräsentant oder die Repräsentantin für dieses Thema und das machen wir jetzt zusammen. Dazu kommen wir auch zu einer der Kategorien, was wir immer wieder in unserem Podcast haben, nämlich wir haben 2 Kategorien. Die eine Kategorie ist nett gemeint, aber trotzdem scheiße. Ich kann mir vorstellen, dass du mehr als nur eine Geschichte hast oder Beispiel hast, wo du das genau erlebt hast, wo die Person das irgendwie voll nett gemeint hat, voll inklusiv sein wollte, aber so richtig verkackt hat.
Puh, da muss ich noch kurz nachdenken. Also eine Sache, die mir in den Kopf gekommen ist, als du von Intersektionalität gesprochen hast und vielleicht möchte diese Person lieber in einer Women of Tech-Gruppe sein. Ich war mal Mentor für eine Designerin aus China, die dann auch in so einer Women Empowerment-Gruppe denn drin war und ihr dann gesagt wurde, diese klassischen White Feminism, Power Pose, du musst ein bisschen mit mehr Kraft sprechen, mehr Ausdruck, du musst mehr assertive sein und so weiter und so fort. Und die junge Frau aus China konnte das überhaupt gar nicht umsetzen, weil das überhaupt gar nicht in ihrer, so ist sie nicht sozialisiert worden. Sie war halt so, ich fühle mich unglaublich unwohl, wenn ich jetzt irgendwie in so einem Meeting Raum einnehmen soll. Ich kann das gar nicht, ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Und mit ihr habe ich dann über andere Wege gesprochen, wie sie ja vorwärts kommen kann, die ihrem eigenen Naturell halt mehr entspricht, weil es gibt halt nicht die eine Powerfrau, die eine Frau, die muss halt so und so sein, um dann Karriere zu machen. Und da denke ich, ja, das war halt nett gemeint. Die Frauen wollten in dieser Gruppe halt ihr so ein paar nützliche Tipps geben aus Sheryl Sandbergs Handbuch. Aber da haben sie komplett übersehen, dass nur weil sie als weiße Frauen so einen Raum einnehmen können, dass das halt für eine Designerin aus China nicht unbedingt das Gleiche ist.
Und ihr in dem Moment auch gar nicht damit geholfen ist, sondern vermutlich viel mehr Stress ausgelöst hat, weil sie dann auf einmal in dieser Situation war, okay, mir wird vorgeschrieben, so ist eine Powerfrau, so muss sie sprechen und so soll ich jetzt von heute auf morgen sein. Also ich glaube, man vergisst auch, was für ein Stress dann die Mitarbeiterin dann war in dieser Situation.
Genau, und ich kann auch an meinem Beispiel mal so ein bisschen durchdeklinieren. Ne? Also man sagt ja immer, wütend sein ist halt voll schlecht und sowas. Aber wenn du ein weißer Mann bist, wenn du wütend bist, zeigst du Leidenschaft, Führungsqualität, zeigst du Moxie und Durchsetzungsvermögen, ne? Da hat er mal richtig auf den Tisch gehauen.
Ja, genau.
Wenn du eine weiße Frau bist, dann ist das Board, ist sie anstrengend, ist sie schrill, ist sie laut und so weiter und so fort. Jetzt bin ich aber ein schwarzer Mann. Wenn ich das mache, bin ich bedrohlich, angsteinflößend, zu laut, zu viel. Und in diesem Moment stelle ich halt fest, ich bin ein Mann, aber mir steht halt nicht der volle Werkzeugkasten des Patriarchats zur Verfügung wegen meiner Hautfarbe. Das betrifft mich als schwarzen Mann, aber es betrifft dann halt natürlich auch arabisch gelesene Männer, ne? Was meinst du, was da los ist, wenn ein arabisch gelesener Mann mal im Meeting so richtig schön auf den Tisch schaut, ob das genauso gut ankommt, wie wenn Herbert mal wieder seine 5 Minuten hat? Und das sind halt so subtile Dinge, die halt dann oft nicht mitbedacht werden in so Kursen, Führung für Frauen, in Leadership und so weiter und so fort, weil die halt alle mehrheitsgesellschaftlich normiert sind und halt nicht mitbedenken, dass was passiert, wenn da noch so eine andere Identität mit reinrutscht. So können wir uns das genauso erlauben wie ihr. Ich weiß auf jeden Fall, ich kann nicht auf den Tisch schauen und der Raum schweigt in Beeindruckung und sagt so, oh.
Der hat sich jetzt eingesetzt, so. Oh, krass, ja.
Ja, der Raum sagt eher, ey, wie können wir diesen Typen loswerden, bevor er uns den Kopf abreißt. So, das ist die Reaktion.
Ja, puh, das muss ich kurz sacken lassen. Das sage ich deshalb, weil ich merke gerade meine persönlichen Schubladen oder ich bin in meiner eigenen Bubble, was auch immer, so habe ich das Ganze nie gesehen, weil ich immer Vergleich Mann und Frau in einem Meeting habe. Und ich habe dann immer gesehen, ja, die Männer, die können sich immer durchsetzen und wir Frauen, wir werden anders wahrgenommen. Wie du gesagt hast, wenn wir laut sind, dann sind wir zickig, dann sind wir zu schnell getriggert, so. Und Männer können machen, was sie wollen. Aber das ist ja dann wiederum genau das, was wir ganz am Anfang dieser Folge besprochen haben, dass du eben nicht sagen kannst, entweder Mann oder Frau, entweder wir oder ihr. So, auch du als Mann hast eine komplett andere Realität als der Herbert. So habe ich das als Frau nie gesehen. Also das muss ich, darüber muss ich jetzt nachdenken.
Ja, sorry, ich wollte noch dazu sagen, und dabei bin ich schon ein Christoph, ne?
Ja.
Wollen wir festhalten, mein Naming Privilege als Christoph Hassler. Also das ist kein Witz, ne? Wir hatten ja am Anfang gesagt, so, ich möchte jetzt nicht sagen, Deutsch ist besser, aber Deutsch hat natürlich extreme Privilegien und.
Ja, Privilegien, genau das ist es, ja.
Und Privilegien bedeutet halt nicht besser oder schlechter. Es sind einfach nur gesellschaftlich geschaffene Tatsachen. Und da ist ein Herbert und ein Christoph auf dem Papier sind wir gleich. Und das in anderer Stelle gibt mir dann natürlich eine deutliche Edge über Ahmed, ne, oder Mohammed.
Total. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du mit jemandem telefonierst, stellst dich vor, es geht nur um deinen Namen, dann geht es um irgendein Thema, ihr sprecht darüber, dann hat die Person ja auch ein Bild im Kopf. Und wie reagiert die Person, wenn sie dich dann sieht? Weil je nachdem, wie die Person sozialisiert wurde, hat sie halt ein Bild wie ein Christoph aussehen. Und ich kenne tatsächlich sehr viele Geschichten, wo jemand dann genau diese Situation hatte ein Telefonat, dann ist zu einem persönlichen Gespräch gegangen, bei einer Krankenversicherung war das, glaube ich. Und dann kam so die erste Reaktion, oh, sie sehen aber nicht aus wie eine Sarah. Da habe ich sie mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, sodass dieser Kommentar noch kommen muss. So, behalt's doch für dich erstmal. Das sind einfach andere Realitäten.
Ja, ich kenne das auch. Also auf dem Amt war ich die einzige Person im Wartezimmer, stand da rum, habe mir ein Bild angeguckt aus Langeweile. Und dann lief die Person erstmal an mir vorbei, blickte sich im Wartezimmer um und ich guckte sie an und wartete dann darauf, dass sie schnallt.
It's me.
It's me.
Und dann guckt sie da noch so dreimal. Sicher? Oh, schrecklich, schrecklich.
In diesem Fall ist sie dann auch ein bisschen zusammengezuckt und wusste, was passiert ist. Und wir beide haben uns mal angeguckt. Und weiter geht's, weil das sind halt so die Realitäten. Und wie ich meinte, wir haben so viele unterschiedliche Lebensrealitäten. Ich jetzt als Christoph Hassler, der Typ mit dem deutschen Namen, der auf dem CV auch stehen hat, geboren in Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein, Deutschland, ne? Muttersprache Deutsch, der aber halt genauso aussieht wie, aus irgendwelchen Gründen werde ich manchmal auf Iranisch angesprochen auf der Straße. I don't know. I'm not seeing it, aber könnte schon verstehen, wenn jemand sagt, der sieht aus, als würde er irgendwo Marokko, irgendwo Nordafrika, so vielleicht. So, das ist so der Vibe, glaube ich, den ich im Spiegel so gebe für Leute, die sich halt nicht wirklich auskennen. Und dann werde ich halt sortiert in eine Box hinein, in der ich dann zusammensitze mit irgendwie vielleicht noch anderen, sagen wir über 5 anderen Leuten, die so ähnlich aussehen wie ich, aber dann komplett andere Geschichten haben, ne?
Bevor wir zum Ende kommen, noch ein großes Dankeschön an unseren Partner, DaVinci. Von der Karriereseite über das Bewerbermanagement bis hin zum Onboarding macht DaVinci genau das möglich, worüber wir hier oft sprechen. Recruiting neu denken. Menschlich, strukturiert und diskriminierungsfrei. Wenn ihr euer Recruiting aufs nächste Level heben wollt und dabei Wert legt auf die Human Moments That Matter, schaut doch einfach mal vorbei auf davinci.de. Danke, DaVinci, für eure Unterstützung.
Also wirklich Stichpunkt Sortierung. Ich glaube, das ist etwas, was wir Menschen machen. Ich bringe das Thema auch sehr gerne, wenn es um das Thema Unconscious Bias geht, ist unser Gehirn braucht Ordnung. Ja, wir brauchen eine Antwort, wir brauchen eine Ordnung. Und es ist so, als hätte ich keine innere Ruhe, wenn ich jetzt nicht sortiere, die Personen. So, und worauf greife ich dann zurück? Die ganzen Denkmuster, die ich habe, je nachdem, in welcher Gesellschaft ich groß geworden bin. Es ist aber oftmals so, dass es einem gar nicht bewusst ist. Es muss dir ja bewusst werden, dass du unbewusst die Leute sortierst, die Leute in Schubladen packst. Ich merke, ich könnte noch 3 weitere Stunden mit dir darüber sprechen. Wir haben noch eine zweite Kategorie, das dürfen wir nicht vergessen. Und zwar dadurch, dass unser Podcast natürlich auch so Praxistipps heißt, wenn du so den einen ultimativen Tipp hättest für eine Person, die uns gerade zuhört, die sich mit diesen ganzen Thematiken beschäftigen möchte, und ich weiß, wie genau soll ich am besten das Thema Diversity im Unternehmen angehen. Was würdest du dieser Person für einen Tipp geben? Und es muss jetzt auch kein, sag ich mal, Tipp sein im Sinne von prozesstechnisch, wie sollte ich umgehen, aber es kann auch zum Beispiel ein Tipp sein für die Person, also ein persönliches Wachstum in dem Bereich.
Ja, ich glaube, muss ich wiederholen, etwas, was ich schon mal gesagt hatte, sich mit dem Betroffenen tatsächlich auseinanderzusetzen. Man sollte niemals aus der Ferne sagen, der und die, die brauchen jetzt dies und das, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen und mal ein Gespräch zu führen und mal vielleicht vorsichtig vorzufühlen, wie eine Person sich fühlt, was so die Dinge sind, die sie bewegt, und dort dann abzuholen, ob es überhaupt ein Problem gibt, das es zu lösen gibt. Weil, hey, es kann natürlich auch sein, dass 5 braune Leute in einer Company sind und die fühlen sich alle wohl. Das kann auch passieren. Ich würde das nicht als Default voraussetzen, aber deswegen einfach mal Gespräche führen. Und wenn wir dann feststellen, okay, da gibt es vielleicht Sachen, die haben wir so noch nicht bedacht, dann schauen, was wir gemeinsam mit unternehmen können. Aber da kommt es wieder, wir sind eine heterogene Masse an Menschen, wir sind kein Monolith. Nicht nur mit der einen Person ein Gespräch führen, ne? Vielleicht ist das eine Person, die halt gerade nach Deutschland migriert ist, in ihrem Heimatland quasi die dominante ethnische Gruppe war und sich mit dem Rassismus in Deutschland zum Beispiel noch gar nicht auseinandergesetzt hat. So, das habe ich oft wenn ich Antirassismus-Workshops gegeben habe und wir haben verschiedene Leute mit verschiedenen Hintergründen, beobachte ich das nämlich oft. So, da haben wir die Leute, die haben einen Migrationshintergrund aus Deutschland oder sind in Deutschland geboren mit einer anderen Hautfarbe. Und dann haben wir die, die für die Arbeit nach Deutschland gekommen sind, schon in ihrem Leben stehen und so weiter. Und diese 2 Gruppen kommen sich darüber, was getan werden muss, öfter in die Haare, als denn die gutmeinenden weißen Menschen, die irgendwie dazwischen sitzen und jetzt sich gar nicht wissen, was sie jetzt überhaupt machen sollen, ne? Darauf sollte man da auch Acht geben, dass man dann wirklich die Diversität anerkennt und nicht sagt, so, ich habe jetzt hier mit meiner schwarzen Kollegin beim Mittagessen mal drüber geredet, der Rest der Firma kommt irgendwie aus Südostasien. Es gibt da keine Shortcuts, wenn man Menschen wirklich als Menschen anerkennen möchte und nicht danach sucht, sie in eine Gruppe zwangseinzuordnen, so was in so eine Art von Othering denn ist, ne? Selbst wenn man es gut meint, wenn man etwas tun möchte, aber solange man es tut als ich möchte für die etwas Gutes tun, finden wir uns schon in einer Position, wo man nochmal hinterfragen sollte, aus welcher Position machen wir es heraus? Wie sehr haben wir unsere Privilegien da hinterfragt und unsere eigene Position in dieser Hierarchie, wenn wir entscheiden, dass wir für die etwas Gutes tun müssen? Solidarität und Partnerschaft, das ist, wofür ich werben möchte.
Klingt super. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich gucke gerade auf die Zeit und denke mir so, wie schnell ist die Zeit vergangen? Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war schon wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andy Shea Ibrahim Nijat und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Website und in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps.